Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's!
Liebe Leute, grüß euch, willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Frischfleisch und Natursekt. Mir zugeschaltet, frisch, frech und frei, Mr. Andy Stürmer. Servus.
Servus, Andy.
Hey, du schaust frisch aus und fit aus. Was hast du schon wieder gemacht?
Ja, gestern bald ins Bett gegangen. War schön, wenn nein, wird ein bisschen länger dauert, wie immer bei mir. Aber dafür sind davor immer eine Challenge aufzustehen. Aber das passt schon ganz gut. Nein, Scherz beiseite, habiteri, wie die Bayern sagen würden. Apropos Bayern, jetzt komme ich gerade drauf. Wir machen einen Podcast ziemlich in Dialekt, gell? Die Preisen werden uns wahrscheinlich nicht verstehen.
Ja. Aber die Bayouwaren dafür, denen wird es down.
Genau, dass sie nicht nur 12 Millionen erreichen können.
Was habt ihr gesagt? Hey, ja, was ist das für ein Berg? Wöchner. Danke.
Ich war in Bremen unlängst rum letztes Jahr und dann habe ich einen Tisch extrem lang, ich habe ihnen erklärt, was hinter mir in der Tasche steckt und die haben mir gelacht und genickt und denke mir, cool, ja, ich freue mich, taugt denen voll. Und dann schaue ich so an und keiner fragt was und sage ich, habt ihr mich verstanden? Und jeder, nein. Also geil, so leicht ist es nicht mit unserem österreichischen Dialekt. Und wir Oberösterreicher, glaube ich, wir verschlingen ja sowieso immer die ganzen Silben. Also teilweise habe ich schon gehört, wie auf Saison war, dass man die Tiroler besser versteht wie wir, unsere Oberösterreicher. Hat man wegen im Herzen weder, aber ja, es ist eine persönliche Aufnahme.
Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich lebe damit, weil am Ende des Tages unsere bayerischen Freunde bis zur Weißwurst-Grenze und Äquator, ja. Da geht es, glaube ich, halbwegs gut. Aber du hast recht. Aber man kann es nicht alle recht machen.
Das
stimmt. Aber ganz was Wichtiges.
Bitte.
Unser Podcast heißt ja Frischfleisch und Natursekt. Da wir letztes Mal es richtig gluckern, blubbern und bubbeln haben lassen mit dem Natursekt, würde ich jetzt sagen, heute will ich mehr wissen von deinem geilen Frischfleisch. Also jetzt nicht von deinen Körperteilen, sondern von dem, was du...
Warum nicht?
Dir dafür...
was du dann machen wir extra Folge.
Für dieses geile Zeug, dieses... feine Klinge, Stürmers Gourmet, da wo du die Inspiration her hast, ein Produkt zu machen, das seit wahrscheinlich langer Zeit gibt, das Ups and Downs hat. Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen, das so innovativ jetzt auf den Markt zu bringen, so wie ihr es ja gemacht habt?
Sehr gerne. Wie es der Zufall so haben will, ist immer der König Zufall, der Initialgeber dafür gewesen. Wir haben ja, wie ich letztes Mal schon erklärt habe, habe ich ein Gasthaus gehabt in Grünsmünster. Gasthaus Adler, was wir 2009 aufgesperrt haben.
Übrigens extrem geil gewesen, ja.
Ja, war wirklich, also zum Schluss haben wir, also den Jahre, es gibt immer Aufbaujahre, wo du mal deinen Ruf oder generell deine Position einmal schaffen musst. Da haben wir wirklich gute Arbeit geleistet, super Service und Küche hat zusammengespült. Wir haben mega große Weinkarten gehabt, immer frisch gekocht und das war uns Bifter da, muss ich ganz ehrlich sagen, hat uns da schon eine gewisse Bekanntheit gegeben, wenn wir 2009 aufgespielt haben. Wollten da damals mein Geschäftspartner, der Roland und ich, haben gesagt, hey, wir wollen unbedingt der Tatar auf der Karte haben, weil wir es einfach geliebt haben und wir haben immer Tatar gegessen, überall wo wir waren. Und ja, es hat zu der Zeit, ist das von den Karten de facto fast verschwunden. Und wir haben dann gesagt, wir möchten einen Tatar auf der Karten haben, haben es dann auch natürlich umgesetzt, auf die Karten gegeben. Und die Küche hat sich dann die Finger wund gehackt. Ich glaube, jeder Koch, was das jetzt hört und in unserer Nöte ist, sage ich jetzt einmal, und früher in der Lehrzeit Tatar gehackt hat, wird genau verstehen von dem, was ich rede. Also wirklich zwischen Zeigefinger und Daumen waren da schon die Blasen drinnen, weil wir einfach mit dem Hocken nicht mehr zusammengekommen sind. Und es hat dann andere Gastronomen gegeben, die gesagt haben, hey, habt ihr ein Bifter auf der Karten, spinnt ihr, das ist überhaupt nicht mehr up to date. Das hat sich in die 80er Jahre mal gegeben und da war es populär, aber jetzt nicht mehr.
Aber es gibt viele Sachen, die jetzt wieder kommen, oder?
Ja, natürlich. Genau, denke mal in die Innereien, früher hat es keiner gegessen, jetzt sucht man es danach. Das ist ein Thema, das, auf das möchte ich gleich noch eingehen, warum das verschwunden ist. Aber wir haben da wirklich einen Erfolg gehabt und die Leute sind dann hergekommen und gesagt, gerade die ältere Generation am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat gesagt, hey, Wahnsinn, ihr bietet wieder da an. Ja, und das war einfach dann, man kennt es ja, es kommen 2-3 Bestellungen hintereinander in die Küche einer, gerade in der Primetime, wenn nicht die Hütte brennt und du musst dann 3 Tatars hintereinander machen. Und das war irrsinniger Aufwand und wir sind echt in Schleudern gekommen und dann haben wir es wieder von einer Karten gegeben, weil wir gesagt haben, hey, es funktioniert so nicht in der Konstellation. Und dann ist die Idee entstanden wieder, dass wir sagen, hey, wir machen es portioniert. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Ich meine, es gibt ja so ähnliche Lösungen, gibt es schon, früher hat es das schon gegeben. Da sind ja die Franzosen und die Schweizer schon Vorreiter gewesen. Aber wir sind dann auf die Idee gekommen, hey, es gibt so viel portionierte Sachen schon mittlerweile. Warum schaffen wir für uns nicht eine Lösung? Und haben das dann geschafft, sind dann zu unserem Fleischhocker gegangen, haben gesagt, hey, kennst du uns, du die Fleischteile in unserer Wunschvorstellung portioniert abhocken? Dann haben wir ein bisschen probiert mit Sackerl, alles mögliche, aber echt nicht leicht am Anfang, bis dass wir dann auf das gekommen sind, hey, wir könnten es so abhocken in so Därme, portioniert abpackt, die man tiefgefahren hat und einfach die, einfach das Arbeiten irrsinnig erleichtert hat. Und dann haben wir die Proben gekriegt und haben dann herumgebastelt oder ausprobiert an unserer Sauce, bis wir es gehabt haben, dass es für uns passt. Das Mischverhältnis muss dann passen, ja, und dann haben wir es verkauft. Also es hört jetzt im Nachhinein gesehen ganz leicht an, wir haben es dann auf die Karten gegeben und dann ist eigentlich das ziemlich schnell gegangen, muss ich sagen. Ziemlich schnell.
Okay. Aber kann es sein, dass auch diese Idee, das tatsächlich in so Würst, ich meine, das, für mich schauen sie aus wie Würst, was ja genial ist, weil diese Form, mit der kann man auch was anfangen, mit der versteht man auch diesen Kunstarm, dass das vielleicht einer der Merkmale ist, die jetzt zum Handling relativ geschickt sind, weil ich muss sagen, ich finde es geil, weil zack, aufgeschnitten, eine und go, go, go.
Ja, sicher, es geht um die Portionierung. Also ja. Es geht um das meine ich jetzt kein, ich sage jetzt einmal, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Fachkraft mehr dazu braucht, man schneidet es auf, rührt 2 Sachen zusammen und dann hat man fixfertiges da. Also man minimiert die Fehlerquelle, weil wenn es jetzt mir 2 machen würden oder andere auch, oder wenn es 5 Leute machen würden und jeder Freestyle, nee, dann wird es 5-mal anders schmecken.
Nee. Ja, und vor allem geht es ja auch darum, was du bringst ein Grundding rein. Und ich glaube, der große Unterschied, wenn ich das sagen darf, zwischen diesem, das ist ja ein DIY Beef Tartar, würde ich fast schon sagen, wo du tunen kannst und basteln kannst, was du willst. Das mache ich auch. Weil je nach Geschmack sage ich, okay, bastelt mir mein Geschmack ein wenig anders.
Ist ja wurscht. Das Grundprodukt muss einmal stimmen, das muss stehen. Genau. Wir werden oft gefragt, ob es das schärfer gibt, dann sage ich mir nein, weil das lassen den Gastronomen und hat die Leder selber über. Ob er noch was dazu da möchte oder ob es einfach so von der Backen aus serviert.
Wenn es scharf wie Finger im Po Mexiko.
Ich mein, genau so schaut es aus. Und dann vorher Händewaschen vor dem Tartar machen, das ist immer wichtig.
Ah ja, stimmt. Nee, aber nimmt man nicht eh irgendwie jetzt die schwarzen Handschuhe? Die coolen haben ja immer die schwarzen Latex-Handschuhe, oder?
Ja, aber wenn du Zwinger pro Mexiko machst mit den Handschuhen, bringt es da nichts.
Stimmt, hast recht. Aber
ja, nein, auf das nochmal zurückzukommen, warum das so schnell gegangen ist. Das Lustige war ja das, bei uns waren laufend auch Gastronomen oder Bekannte bei uns und die haben dann gesagt, hey, wie kriegt ihr das hin? Erstens, dass ihr es da so schnell habt und immer gleich schmeckt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das so und so. Und dann sind wir halt natürlich, wie es immer so ist, oder meistens sage ich, bei mir war es immer so, setzt dich zusammen, trinkst einige Flaschen Wein und dann werden die besten Ideen geboren. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn es uns taugt, den benachbarten Gastronom taugt, warum verkaufen wir das nicht? Generell, warum machen wir kein Geschäft draus? Ja, gesagt, getan, dann haben wir natürlich unsere ganzen unser Gastronetzwerk spielen lassen. Dann haben wir es nach Salzburg zur Bekannte geführt. Nach Wien habe ich 2 Bars gehabt, was Freunde aufgemacht haben. Die haben es dann verwendet und das hat sofort eingeschlagen bei jedem. Und dort sind wir 2011 war das, glaube ich, 2010, 2011, wenn wir das angefangen haben zum Verkaufen, ist dann der erste große Kunde gekommen, wo ich vorher gearbeitet habe, eine große Weinhandelskette, was in ganz Österreich seine Filialen hat. Und das ist eigentlich seit 2011 unser Kunde. Also das super, hat richtig gut eingeschlagen und super funktioniert.
Mega. Ja. Ja, ich glaube, solche Partnerschaften, die erarbeitet man sich dann einfach. Ich meine, ich kenne das von meiner Hocken. Dauert oft Jahre, bis man den richtigen findet oder die richtige. Aber solche Sachen, wenn vor allem, und ich glaube, um das geht's ja, am Ende des Tages ist es ein Gastronomieprodukt, wo alle ein Geld verdienen müssen.
Genau. Und wir haben auch den Mehrwert gesehen für Gastronomen, weißt
du? Ganz genau.
Das ist das, weil der Fachkräfte, also sagen wir so, die Zeit ist immer ein großer Faktor. Und ja, das meine wissen, ich. Das was, damit was wir letztes Mal schon angesprochen haben, ist ja einfach auch ein Thema mit dem Personal. Aber unser Produkt ist jetzt nicht nur in der Küche, entschärft das Ganze, sondern du kannst ja das Produkt nach dem Küchenschluss, wenn die Küche jetzt schon am Feierabend ist, brauchst jetzt keinen Klientenkoch dazu, kann er der Service-Mitarbeiter oder irgendwer machen. Und einfach für die Gäste zubereiten. Weißt du? Wir haben es ja letztes Mal gesehen, wie wir am Essen waren. Hey, das bist du da um 10 Uhr, hast dann nur Zunge, weißt du, weiß nicht, wie viel Bier oder wie viele Flaschen Wein drin hast. Ja. Und dann gibt es nichts mehr zum Essen. Ich finde das, wenn du in einem Gasthaus sitzt, voll der Scheiß. Wenn du Hunger hast, dann möchtest du was essen und es gibt nichts. Und so hat man hochwertiges Produkt, was auf definitiv von einer Augenhöhe ist, mit einem guten Flaschen Wein. Und das kannst du auch rund um dich anbieten. Und wenn du das an der Nacht anbietest für Leute, und du musst dir nicht, du machst sagen, hey, ich mache das jetzt extra für euch, musst du den Schmäh mal bringen, hey, die Leute freuen sich an Haxen aus, wirklich.
Ja, vor allem, scheiß auf die Eierspeise nach dem Suff, ein gutes Bifal.
Ja, die musst du auch mal machen, Eierspeise, weißt du.
Außerdem kann ich gerade, wir können ja gerade ein bisschen aus dem Vollen schöpfen, weil wir haben ja die Woche haben wir ja eine kleine Weltmeisterfeier gemacht, ein Mini, genau, mit ein paar sehr liebe Leute bei uns. Und dann haben wir, und das war spannend, weil wir gesagt haben, das sind Leute, die kennen deine Produkte, glaube ich, zwar vom Kosten einmal, aber wir haben jetzt einmal gesagt, was probieren wir aus? Das klassische Beef Tartar.
Genau.
Das vegane und vor allem auch das Bio. Man muss sagen, wenn es nebeneinander sind, und das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen ein Sukkus gewesen, kennst du zwar optisch kaum was, aber natürlich von der Konsistenz und vom Geschmack ist es anders. Aber ich habe letztes Mal ein paar Leute auf die Schiefe, oder ich habe es ein bisschen hintergangen, weil ich habe einfach nur ein veganes hergekriegt, habe es hingestellt und habe gesagt, und schmeckt das Beef Tartar? Boah, ist aber gut, was der geschmackig und also, boah, und die Farbe und überhaupt. Und sehe das vom Andi, sage, ja, ist vom Andi, aber das ist das Vegane.
Ja.
Solche großen Augen, Alter, solche Kuller. Hätte ich gesagt, habe ich jetzt wirklich was Veganes gegessen? Also ich bin ja selber nicht der Typ, ich darf eh nicht reden, weil ich was der,
du bist ein Fleischsteiger.
Ich bin aufgewachsen, der Opa hat gesagt, Fleisch ist die beste Beilage.
Ja. Aber das, also da ist jetzt wieder so ein Thema, das Vegane, das kennt man echt in einer eigenen Folge behandeln. Das weil
machen wir.
Da habe ich mich so lange beschäftigt mit dem Thema, wenn wir jetzt nicht wieder anfangen. Das ist
aber was ich damit sagen will, ist, du kannst was nehmen. Kannst das richtig darstellen, richtig portionieren, richtig zur Verfügung stellen und kannst trotzdem nochmal was Geiles draus machen, wo eigentlich jeder sagt, Alter, bist du deppert. Ja, ich befürchte sogar, dass es um das geht. Alter, bist deppert.
Es sind Augenöffner. Also tatsächlich sind das die zwei neuen Produkte sind Augenöffner. Das Vegane mehr wie das Bio, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das Vegane war eine Weiterentwicklung, weil man sich ständig den Markt anpassen muss. Und mir ist nicht nur von der kapitalistischen Seite jetzt gesehen am Herz gegen, sondern einfach, ich möchte was anbieten für andere Zielgruppen, dass da auch wieder eine Freude entsteht, dass man ins Gasthaus gehen kann, weil das war ja lang nicht so der Fall. Und das Bio dort da war, das ist wirklich so eine Herzensangelegenheit auch von mir, weil einige Leute mir gefragt haben, gibt es das im Bio auch oder mit weniger Sauce, also mehr für den Fleischpuristen. Dann habe ich gesagt, okay, wann Bio, dann möchte ich das, dass es einen eigenen Charakter hat. Und das, glaube ich, sieht man und schmeckt man, weil gerade die Puristen oder die Gastronomie kennt es halt wirklich grob gehackt, selber gehackt und der Fleischgeschmack oder die Konsistenz ist dann ein bisschen anders. Und jetzt habe ich gesagt, wenn ich das normale Tartar einfach eins zu eins Bio mache, das ist mir Zwing, das gibt mir sexuell nichts. Jetzt muss ich das mehr ins Thema Frischverschein treiben und habe jetzt gesagt, wann, dann gehört das wirklich puristisch gemacht und jetzt habe ich das Tartar nicht gewolft, sondern gehackt, wirklich auf 5 mm und weniger Sauce, also man spürt das im Mundgefühl, dass das ganz was anderes ist und da hebe mich vom klassischen Tartar und glaube, dass man da wieder eigene Zielgruppen erreicht oder gerade den Puristen, der was mehr Fleischgeschmack hat.
Aber es geht ja, also wenn ich dich da richtig verstehe, geht es jetzt eigentlich weniger um das Thema Bio, das ist eher das Mascherl, sondern mehr um den, wie soll man das sagen, französischen Typen von Konsumenten oder den, der halt einfach, ich kenne es auch aus Frankreich.
Ja.
Da ist wirklich der Fleischanteil viel, viel höher, oder zumindest ist es mir so vorgekommen. Und die Würzerei war praktisch sehr individuell, außerdem haben sie das daneben hingestellt, also zumindest an ein paar Ecken. Und eher für den, der halt das Fleisch richtig spüren will. Also das Aber das muss man mögen, muss ich jetzt fairerweise sagen, weil ich bin ja ganz ehrlich eher der Streichwurst-Typ. Also ich mag,
ja, du bist der auf der Soßenlastigen-Seite.
Du bist der Streichwurst-Typ, ist aber auch gut.
Ah, ja, es gibt mehrere Zugänge, wie man Bifte dazu bereiten kann. Also das sieht man aus der Historie und jedes Land hat es auch ein bisschen anders.
Wo kommt Bifte da eigentlich her? Gibt es da irgendein historisch irgendwas?
Ja, also da gibt es sehr viele Theorien, kursieren da in der ganzen Welt herum. Aber kurz einmal das Bio-Thema zurück zum Kämmer. Das Bio war mir schon anliegen, dass wir ein Fleisch und so, also generell das Tartar in Bio-Qualität anbieten, weil ich privat selber wirklich sehr viele Biosachen einkaufe, mir liegt das auch am Herzen. Und weil ich denke mir, das gehört auch dazu, dass man das auch abdeckt. Und gerade wenn man ein Mensch ist, der was auf sowas achtet, findet man bei gewissen Sachen nichts. Und ich wollte das einfach auch anbieten für die Gastronomie, dass wir einfach da nochmal ein USB haben bei dem Ganzen, dass man nicht nur ein klassisches Tartar hat, sondern vielen Varianten. Weil wir bieten ja unsere Produkte einzeln an. Das heißt, man kann nur die Sauce oder nur das Fleisch haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Steakhouse viel Abschnitte hat, viel Köpfe, die was verarbeiten muss, dann gibt es einige Betriebe, die nehmen unsere Sauce, oder Metzgerbetriebe. Oder auch zum Beispiel, die haben selber die Sauce und kaufen unser Fleisch. Also das gibt's auch. Wir haben ja Kilostangen und große Gebinde für Sauce, dass man die Caterer... aber nur im unerledigten Zustand als Kilo.
Nein, Handgrade.
Erstens einmal die berühmte Fleischpeitschen praktisch.
Ja, die Fleischpeitschen, Alter. Ich meine, bei einem Kilo muss ich sagen, glaube ich, kommt man die Definition tatsächlich still lassen.
Ja, das stimmt. Nein, aber es geht um das, bei den Kilo. Gehen wir wieder im Ernst. Da geht es um das, dass man erstens die Verpackung spart. Beim Thema Nachhaltigkeit, also ich meine, ich will das Thema Nachhaltigkeit nicht wirklich auslutschen, weil es eh jeder verwendet und ich finde da ziemlich viel Greenwashing dahinter bei den meisten. Aber es ist tatsächlich so, dass man einfach sie Arbeit spart, nur mehr Arbeit und die ganze Müllgeschichte mehr oder weniger weg hat durch die einzelnen Portionen.
Absolut.
Wird sehr gut angenommen und ich glaube, dass das der richtige Schritt ist und man muss sich weiterentwickeln.
Ja, absolut. Aber du kommst mir jetzt trotzdem nicht aus, weil ich will historisch irgendwie wissen, magst du konkret wissen, sprichst du konkret Deutsch? Ich will einfach wissen, gibt's dieses Thema, ich meine, du hast mir mal erzählt, das Thema Frischfleisch, also bedeutet feingehacktes Fleisch, also da gibt's ja sogar eigene Verordnung, glaube ich, das ist ja rechtlich gar nicht so trivial.
Die Hackfleischverordnung.
Ja, genau. Und das bedeutet ja, dass diese Sachen immer frisch gemacht werden müssen, weil glaube ich, das von der Haltbarkeit sehr beschränkt ist, oder?
Ja, definitiv. Also das ist schon ein ganz großer Faktor für die Gastronomie. Also die Hackfleischverordnung besagt ja, dass man innerhalb von 24 Stunden das Verschiedene aufbrauchen muss. Naja, warum? Fleisch hat Blut, Blut hat Eisen, das oxidiert. Also die Keimbelastung ist immer natürlich, wenn man was lang heraus stellt, ist hoch. Und man darf halt nicht vergessen, man isst ja das immer roh. Also außerdem, kurz angeschnitten, im Französischen gibt es ein paar Herstellungsmethoden, die tut man kurz anbraten, aber trotzdem ist es innen roh. Mhm. Und wenn man das roh isst, ein rohes Rindfleisch oder ein rohes Lebensmittel, das ist halt, es hat halt gewisse Keimbelastung. Es ist hakelig, es ist einfach ein hakeliges Thema. Mhm. Und da darf man, nichts dem Zufall überlassen.
Aber das heißt, wenn du nach der Verordnung das in 24 Stunden verbrauchen musst, was übrigens in Japan auch seit 1921 den Japan Rice Act gibt.
Okay.
Kennst
du? Ja, habe ich nicht gehört.
Reis muss nach 24 Stunden auch verbraucht sein. Ist per Gesetz.
Okay, na gut, da ist Reis wie bei uns Fleisch, also nicht
nein,
Fleisch,
weil's,
aber steht das hoch im Status?
Ja, genau, und weil es extrem leicht verdirbt und auch gefährlich ist, weil Reis hat weißen Schimmel drauf und den siehst du nicht. Okay. Und wurscht. Auf jeden Fall, also kleiner Tipp so nebenbei, Reis nach 24 Stunden tatsächlich leider entweder verbrauchen oder wegschmeißen, das ist echt gefährlich. Okay. Aber in dem Kunstdarm, was du drinnen hast, wenn du das jetzt außer tust, weil das siehst du, das habe ich irgendwie auch noch nie ausprobiert, weil wir essen es über gleich. Wie lange kannst du es dann noch gekühlt im Kühlschrank lassen oder in der Kühle?
Also wenn man es auftaut.
Oder was darf man? Oder gibt es da Gesetz? Gibt es da irgendwas? Oder
ja, wenn man es auftaut,
das macht Sinn.
Also wir sind schon in der Hackfleischverordnung drinnen.
Also das heißt in einem Tag?
in einem Tag sollst du es aufbrauchen. Ich meine, es ist luftdicht verpackt, wenn es da gekühlt ist. Ich glaube, jeder Gastronom oder der Koch ist natürlich die Küchenhygiene das Wichtigste. Es gibt da Betriebe, die machen
es. Aber wenn ich es heute auszutun kann, also wenn ich es heute in der Früh auszutun oder
überhaupt nicht zielführend ist,
dann kann ich es wahrscheinlich heute den restlichen Tag noch verwenden und morgen wahrscheinlich auch, oder?
Also ohne Qualitätsverlust kannst du sicher damit zwei Tage arbeiten.
Ja, okay.
Keine Rechtsberatung in diesem Sinne.
Natürlich nicht. Nein. Hey, Telefonscherz.
Nein, das ist ja das Schöne an dem Produkt, weil es einfach luftdicht verschlossen ist. Du hast das in den Kühlschrank rein und du kannst dann ohne Qualitätsverlust mit dem arbeiten. Und du hast, wenn du es dann raus tust, immer frisch zubereitet und die Farbe passt. Weil wenn man jetzt ein Filet raus tut, außer eine, dann wird es auch braun am Ende des Tages. Und es gibt genug Betriebe, da wo dann die Fleischfarben, wenn man sagt, außen ein bisschen bräunlich sind, innen rosa, das kann man einfach nicht wegbringen. Ja, zuerst hast du mir kurz mal angeschnitten. Von wo kommt's? Eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, viele Leute wissen nicht, oder es ranken sich viele Mysterien um Tatar herum.
Der Mythos Tatar, genau. Willst du überhaupt auflösen im Mythos? Oder bleiben wir dabei, dass das eigentlich klargehackte...
Na, Mythos sicher müssen auflösen, weil es ist ein voll interessantes Thema, finde ich. Weil das
Tatar, was ist drin?
Also Tatar, es ist erwähnt worden vor Hunderten von Jahren schon und man hört auf die Geschichte, dass von den Tataren, also ein mongolisches Reitervolk, im 13. Jahrhundert sollten die Fleischteile unter ihrem Sattel mürbe geritten haben. So sagt man, also sie haben die Fleischteile genommen, haben sie unter den Sattel da, bis das mürbe waren. Heute sagt man zum Schnitzel da mal auch klopfen, das wahr wird. Die haben sie unter den Sattel da. Wie das schmeckt, das möchte ich mir vorstellen, was der Pferdegeruch soll. Aber gut, die haben wahrscheinlich noch
so
sicher andere.
So wie das Trockenfleisch bei den Amis, oder?
Ich glaube, dass das noch gut ist dagegen. Aber ich glaube, dass die früher einfach auch andere Abwehrstoffe gehabt haben im Körper. Also die waren nicht so empfindlich wie heutzutage. Jede Prinzessin hat gleich einmal eine Allergie. Und das hat es da sicher früher nicht gegeben. Oder sie sind einfach gestorben. Wahrscheinlich ist das auch ein Thema.
Nein, ich wollte gerade sagen.
Kommen wir wieder zurück. Es war so, dass sie so an die Sättel haben sie es mürbe geritten und dann haben sie das rohe Fleisch gegessen. So ist die Geschichte. Und dann gibt's auch so eine Theorie, dass das dann von den Mongolen zu den Russen gekommen ist und von den Russen eher in unseren westlichen Raum. Und die Russen haben es auch, weil sie früher viel Fleisch, viel Energie gebraucht haben, das war ein lauter Hackler im Wald, haben es dann gewürzt, dass es einfach nicht so fad schmeckt. Und da hat es eigentlich dann den Weg nach im Westen, also zu uns nach Europa dann geschafft. Und dann wurde es erstmalig erwähnt, soweit ich das weiß, ich meine, ich kann mich täuschen, bitte, wenn das wäre besser was, könnt es gerne mal uns schreiben, beim Auguste Escoffier, das war Ende 19. Jahrhundert, einer der wichtigsten Köche und der erste, glaube ich, Kochbuchautor, der was er in der Gourmet-Küche das Ganze beschrieben hat und der hat das dann beschrieben und Beefsteak Amerikan hat das dann mit Rindfleisch und Cornichons, also mit Gewürze dann. Also das war die erste, was das präsentiert hat in den Kochbüchern und dann ist natürlich immer verfeinert worden. Ich habe auch mal was gelesen, dass vielleicht vom Pferd kommen könnte oder auch vom Pferd verwendet wird. Also es gibt ja heutzutage Rezepte für Pferde da, was wirklich hervorragend ist. Das sollte jeder mal probiert haben, hat einen leicht süßlichen Geschmack und ist halt bei uns überhaupt nicht an der Tagesordnung Pferd. Aber es gibt es auch natürlich, weil früher haben wir ja keine Autos gehabt, alles ist mit Pferd transportiert worden und was hast du mit den Pferden gemacht? Du hast das nicht da nicht gehabt, du hast die genauso verwertet. Und da gibt es auch einige...
Ich sag nur, Pferdelippizaner Leberkäse, oder?
Ja, super, Pferdeleberkäse. Voll geil. Also wenn ich beim Leberkäse Peppe bin, den es leider in der Plus zum Beispiel nicht mehr gibt, wo ich aber hingefahren bin, extra wegen Pferdeleberkäse einmal, ist es sehr gern.
Ich fahre mit meinen britischen Kompagnons immer nach Linz rein zum Peppe und dann schauen sie sich das presste Pferd an und dann ist für einen Briten ist ja das praktisch, wie wenn man bei uns ein Katz oder ein Hund isst.
Ja, aber alle essen sie. Ich meine, was der Pferd, was ist jetzt eine Kuh anders wie ein Pferd, das sind beide Liebe. Liebe ist eine kleine Sau. Aber die essen wir und das andere nicht. Ich meine, gut, Hund und Katz würde ich jetzt auch nicht essen, keine Frage. Aber Pferd gibt es super Sachen, Pferdesteak. Zum Beispiel in der Schweiz hat das eine Popularität. Also da essen sie es extrem gern.
Hast du schon mal selber eins gemacht?
Ja. Habe ich gemacht. Ich habe nämlich da so ein geiles Kochbuch.
Das glaube ich da nicht.
Warum nicht?
Das glaube ich da nicht. Ja, weil ich das nicht glaube. Ich glaube, das muss man sagen.
Wir kennen es mal also gemeinsam, auch immer vom wie ist der Pferdefleisch? Gumpert.
Gumprecht,
der ist ja bei uns in Oberösterreich, in Florianer Valentin oder sowas. Und der hat im Wien die Filialen und da haben wir mal ein Pferdefilet geholt. Das ist auch schon wieder zwei, drei aus. Das hat echt einen geilen Geschmack. Also mir hat das wirklich getaugt.
Ich darf es auch gar nicht laut sagen, aber Eva und ich haben einmal am Markt in Wels ein Fohlenfilet gekriegt.
Ja.
Und das war so ein Stickel, das hat, glaube ich, ein schwaches halbes Kilo gehabt. Mhm. Und da hat man sich, glaube ich, das Fohlen noch richtig vorstellen können. War fast, und ich muss dir ehrlich sagen,
Andi, das sucht, der kann, kannst du es eh sagen, such dir keiner zu, sagst du noch.
War wirklich extrem gut.
Ja, es ist ja.
Also das heißt, du musst mir leider jetzt nächstes Mal beweisen, dass ein Pferdetatar besser ist wie deins.
Beweisen will das jetzt nicht, dass es besser ist wie meins. Aber es ist wirklich gut zu mir. Also ich kann es jedem nur vorhin einmal probieren. Das ist wirklich, ist ein eigener Geschmack. Aber genauso wie Kalbstatar, Ententatar. Übrigens, nächste Woche mache ich die ersten Versuche mit Ententatar. Bin wirklich schon gespannt. Ja, bei uns in Grasmünster einen ganz guten Betrieb, die machen ja Geflügel und Enten und da werden wir das.
Alter, aber merkt ihr das jetzt ganz kurz? Jetzt eigentlich, wir sind noch beim viel, viel, viel wichtigeren Punkt. Ich aus naiver, wie nennt sich das? Apfel- und Birnen-Django, glaube ja, dass ein Beef Tartar logischerweise aus Rind ist. Weil es Beef heißt, müsste ja wahrscheinlich nicht unbedingt hassen. Aber was für, also ich in meiner klaren Welt denke mir, das muss irgendein gutes Stück Fleisch sein, weil sonst kann das ja kein, also jetzt kann man das ja nicht pur essen. Was ist da drin? Was sind das für, also sagen wir was anderes, welche Stückel vom Rind werden da verarbeitet? Ich habe wirklich keine Ahnung.
Ja, also klassisch kommt es vom Rinderfilet. Es ist gehackt worden immer, hat der Escoffier so eingeschrieben, dass der Lungenbraten verwendet wird. Mittlerweile verwendet man viel andere Fleischteile, also ein gutes Stück Fleisch, wenn bei uns in Österreich eine Kuh gut aufwächst, ist jedes Stück gut. Man kann alles verwerten. Früher sind einfach nur die Edelteile verwendet worden, so das Filet. Das andere hat fast noch keinen interessiert. Jetzt zieht man auch von der Kuh das Flanksteak und alles mögliche. Hast vor 20 Jahren habe ich das noch nirgends gesehen.
Voll super.
Das ist mega geil, weil es einfach viel intensiver und Geschmack ist, der Bauchlappen. Und man kann halt natürlich viele Teile verwenden. Bei uns wird auch viel Gusto-Stücke verwendet, also Tuft, Scheuen, Nuss und Scherzel. Man kann
also das heißt, richtig schönes Muskelfleisch. Also das heißt, Muskelfleisch. Wir reden von Muskelfleisch de facto mit nicht zu viel Fett, oder?
Genau. Also es sollte sehr mager sein, das Ganze. Ja. Es kann ja natürlich, wenn es jetzt vom Filet aus so geschnitten ist, hat das ganz feine Fettanschlüsse, das ist natürlich schon gut. Wir verwenden ausschließlich die Rinderhüfte, die zuputzt wird. Und es verwenden auch sehr viele andere Gastronomen und Köche die Rinderhüfte, weil es einfach, wenn du zum Beispiel, sag jetzt mal, verschierst mit dem Fleischwolf, dann wird das Filet, das Fleisch so weich, das wird dann fast ein bisschen batzig. Und die Rinderhüfte hat einfach einen guten Biss, weil es einfach ein bisschen ein festerer Fleischteil ist. Und das wird neben einem Filet, meiner Meinung nach, fast das zweithäufigste verwendet.
Habt ihr schon mal mit einem Wagyu-i
Habe ich auch schon probiert. Ich habe es privat probiert, natürlich, wenn wir einen Wagyu-Hof haben, wenn wir da am Stehen da neben uns bestellt. Natürlich mega geil, da bin ich mit der Soße einfach ein wenig zurückgegangen, die Würzung ein wenig zurückgeschraubt. Was vor allem auch zum Beispiel in Norditalien oder in Italien oder teilweise Frankreich, Galizien, Spanien wird so gemacht, die haben wirklich Rindersorten. Und da wird dann nur Salz, Pfeffer und Olivenöl dazugeben. Also auch ganz, ganz puristisch. Ist geil, trifft aber, das Olivenöl muss pipifein geil sein, also das muss richtig an Bums haben. Und das trifft einfach in mitteleuropäischen Geschmack gar nicht, so bin ich drauf gekommen. Weil wie in Frankreich war vor eineinhalb Jahren, habe ich auch Tatars gegessen, da habe ich natürlich an jeder Ecke Tatar gegessen. Also das war wirklich ein Eiweißschock schon fast. Mit dann natürlich die ganzen Austern und Gänseleber dazu und alles Mögliche, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, und da habe ich da sind so Zentimeter große Würfel drin gewesen. Und wenn du es denkst, Zentimeter groß, ich liege die echt nicht an. Da waren halt dann, wenn du es diagonal herlegst, sind die 1,5 oder 1,8 Zentimeter.
Die bringst du nicht einmal mehr durch die Nasen.
Kosten. Das wird schwierig, ja. Darum immer Kreditkarten mit haben.
Man muss das da am Teller einfach fein hocken können.
Ja, genau. Nein, aber du kaufst dann nur mit dem Fleisch einmal da. Und bin draufgekommen, die Franzosen haben da einen anderen Geschmack, aber bei uns in, sag jetzt mal, Österreich und Deutschland ist es schon eher, dass man das Feinere haben will, nicht zu viel Fleisch einmal da umbeißen will, weil über die Masse gesehen, also wir haben ein Produkt mit unserem klassischen, was einfach auch den Mainstream, sage ich mal, den Massengeschmack trifft. Und ich habe auch voll viel, wirklich, ich kenne so viele Leute, die sagen, hey, sie essen nirgends da oder rohes Rindfleisch, aber meins essen schon. Ist natürlich wie ein Ritterschlag für mich.
Weil es mich, ich muss dir ehrlich sagen, ich hab mir als Kind tatsächlich mit dem Beef der Dame ein bisschen angegessen. Ich glaube, so als Zehnjähriger irgendwo am Balaton, was der so die typische Kindheit in den Ende der 70er. Aber und habe auch lang wieder gebraucht, weil, und mir kommt auch vor, dass es, wenn es einfach nur roh ist, also wenn es einfach nur frisch abgeschnitten ist, das ist im Kopf was anderes, wie wenn es mariniert ist, schon hergerichtet ist und wenn es eine Speise ist, wie wenn es einfach nur ein Batzen Fleisch ist. Übrigens ganz kurzer Exkurs, ich habe nämlich gerade nachgeschaut, Geschichten aus der Geschichte, ich meine, die zwei Burschen, die einen geilen Podcast machen, die haben nämlich über den Escoffier eigene super Geschichte gemacht, Folge 431. Auguste Escoffier, Kaiser der Köche, habe ich mir sogar schon angeguckt, ist mega interessant. Und der hat eben dieses fette Buch geschrieben, das dann praktisch zur Bibel der Köche geworden ist.
Genau, das ist, glaube ich, Legit Culinaire.
Ja, genau. Genau, das ist praktisch die Bibel aller Köche geworden und die haben da haben sie viel drüber geschrieben, dass er halt eigentlich den Maßstab oder die Standards der, ich nenne es jetzt einmal, modernen, feineren Küche eigentlich gelegt hat.
Genau, das hat jeder Koch eigentlich daheim, glaube ich, das Auguste Escoffier.
Weil Ritz und Escoffier ja damals so erfolgreich gemeinsam waren und das war halt absolute Bombenkombi.
Genau, das war der Wegbereiter für die feine.
Moderne Haute Cuisine, oder?
Genau, so kann man das eigentlich sagen.
Und ist geil.
Du sagst, so Kindheitserinnerungen, weißt du, 70er, 80er, und das Beef da war ja, warum ist er eigentlich so lange verschwunden? 70er, 80er war das ein Produkt, was wirklich auf jeden guten Restaurant gehalten war. Ist natürlich da in den 90er, bin ich der Meinung nach, war mein BSE, ist das der Rinderwahn.
Stimmt. Stimmt. Rinderwahnsinn war auch mal, ja.
Muss gesagt haben, hey, kann rohes Fleisch essen, bla, 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 das hat natürlich dann einen Todesstoß gegeben. Dann ist natürlich immer Eigelb dabei gewesen bei 99,9% von den Rezepturen. Salmonellen waren auch einmal.
Hast du Eigelb drin? Entschuldigung, das weiß ich
nicht. Das kannst du. Also zum Beispiel
warum? Sardin. Warum nicht?
Eigelb, wie wir angefangen haben, hat es dann kein pasteurisiertes geben sollen in der Art. Und ich tue jetzt auch keins rein, das kann man gerne oder zu. Wir haben ein bisschen
Das heißt, das kann man Olivenöl, sich auch wenn man will.
Genau, wir haben Olivenöl für die Sämigkeit. Sardellen dann auch viel dazu, dass Sardellenpaste. Mag ich selber voll gern. Ich liebe Sardellen, das könnte man Kilo was haben. Aber haben wir uns dazu entschieden, dass du einfach, wenn du Sardellen drin hast, du schmeckst das teilweise nicht außer, aber wenn du das draufstehst, hast, dann sagen einige Leute, nein, taugt mir nicht. Darum haben wir es einfach weggelassen. Aber warum ist da verschwunden, um das kurz zum Eingehen? In den 2000er war dann so Salmonellen, hat es einmal riesen so Welle gegeben, haben sie dann das Ei weggelassen, und dann nahtlos ist die Personalgeschichte aufgekommen, dass einfach die Zeit nicht mehr da ist, da zum Hocken oder am Tisch zu machen. Es gibt ja nur zum Glück einige Betriebe, die das machen, aber das ist dann einfach verschwunden und das ist halt aus der Not, wie gesagt, entsteht immer was Neues. Und warum gibt es Convenience-Produkte jetzt und früher nicht? Weil einfach sich der Markt anpasst. Und da sind wir beim Thema, früher Convenience-Produkte vor 20 Jahren echt teilweise richtig scheiße geschmeckt. Das muss man einfach so sagen. Mittlerweile gibt es heutzutage Convenience-Produkte, wo ich manchen Gastronomen raten würde, greift lieber auf die Convenience-Produkte zurück, weil deins schmeckt nicht so gut. Also das ist eine schwierige Geschichte, sage ich jetzt einmal. Eine Gratwanderung. Aber sagen wir so, die Industrie unterstützt natürlich die Gastronomie mit Convenience-Produkte und es gibt wirklich super Sachen.
Ja. Außerdem glaube ich, die große Kunst ist, gut gemachte Halbfertigware, nehmen wir es einmal so, zu nehmen und einen eigenen Schliff und einen eigenen Pfiff zu verpassen, weil du musst nicht jeden Schritt selber machen. Ist einfach nicht Not. Und ich sage auch ehrlicherweise, was eine Maschine besser und standardisierter kann, muss ein Mensch nicht machen. Das meine ich auch nicht besser, aber es bringt nichts, weil ich konzentriere mich lieber auf Kommunikation mit dem Gast, Service am Gast, schau, dass die Rahmenbedingungen, dass er sich wohlfühlt, aber ich glaube, es geht nicht darum, ob ich das jetzt selber schneide oder ob das eine Maschine übergeschnitten hat. Das meine ich jetzt auch nicht besser.
Nein, ich verstehe genau, was du meinst. Aus der gastronomischen Geschichte ist das also ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Viel Leute, glaube ich, steht, ich sage das ganz offen, außer viele Leute stehen ja einen Egoismus im Weg. Dass du sagst, da bin ich auch voll bei dir, wenn eine Maschine es besser kann, ich bin der Meinung, work smart, not hard.
Genau.
Weißt du, weil da sind wir beim Thema, wie kann ich Effizienz in mein Unternehmen einbringen, wie kann ich schnelle Abläufe, natürlich der Geschmack muss immer gut sein. Aber was hilft mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt super Sous-Vide gegartes, also Sous-Vide Gerichte habe, wo es gibt ja schon super Sous-Vide Gerichte, was du nur mehr aufwärmst und die schmecken richtig gut. Und dann habe ich ein Convenience Kartoffelpüree, was eigentlich, ja, wo nicht einmal meine Füße hängen, was so grauslich ist. Es gibt's auch.
Das weißt,
es gibt, und das, es und das gibt, sind dann, wie, genau. Wie baust du das dann zusammen? Wie verfeinerst du das? Weil wenn ich ein geiles Kartoffelpüree mache, also Erdäpfelpüree nach französischem Stil mit Butter und alles Mögliche, das schmeckt hammergeil. Und dann sparen wir beim Hauptprodukt, sparen wir die Zeit. Ja, dann nimm es doch. Gut, wenn es gut schmeckt, das ist
ein Win-Win-Situation. Und ich glaube, das ist die Kunst, weil red mit Leuten, was zipft es am meisten an? Ein grauslicher Kartoffelsalat, ein grausliches Püree, grausliche fertige Kroketten, also weißt, diese Sachen, die, wo du
es am
Teller links siehst, schon weißt, das kommt aus dem großen Kübel, mit wenig Liebe gemacht, und leider auch mit wenig Plan, und dann denkst du, scheiße, da kann der Schnitz daneben oder was auch immer nur so gut sein, wenn das da daneben einfach nichts kann, und wenn das aus dem Kübel ist und das man leider auch checkt, dann ist die Frage, ist was nicht gescheiter, wenn ich was Halbfertiges kaufe. Lieber koche die Erdäpfel und mache mir selber eine schöne Rindsuppen dazu und mache mir frischen Erdäpfelsalat. Weißt, das ist ja wahr. Ich glaube, du musst einfach drüber nachdenken, was kann's gut, was kann's nicht gut und wie viel Zeit hast, irgendwas zu machen.
Genau, da liegt's wieder an den Gastronomen und Koch, dass er sagt, die Goldnuggets rauspickt. Weißt du, dass er das Beste rausnimmt und dann ist einfach zusammenbaut. Hey, bei Pommes erwartet sich heutzutage keiner mehr, dass das selber gemacht sind. Ist es nice to
muss
have?
Nicht
ja? Es
muss
ist auch passt.
Nicht
es gibt auch da Riesenunterschiede, aber es gibt Produkte, da erwartet es keiner mehr bei gewissen Außer Sachen.
Ob du den ersten Frittiervorgang selber machst oder wer andere ist doch völlig blonzen.
Ja, genau.
Also ich glaube, da kannst du nichts sparen. Außerdem, ich glaube, es gibt viele andere Sachen, wo es viel, viel wichtiger war. Aber und glaubst du persönlich, dass das Thema Beef Tartare / Frischfleisch / dieses Thema Potenzial hat?
Definitiv. Also wir sehen es in Österreich, wie wir angefangen haben, haben wir natürlich überall, wo es Tartare gegeben hat, sind wir hingefahren und haben es verkostet. Da hat es uns sehr wenig Betriebe gegeben, 2010, 2012, muss ich auch wirklich sagen. Die Tartare-Qualität war von bis, also ich habe sehr gute gegessen nach wie vor und auch sehr miese, also wirklich, wo es nur noch Ketchup geschmeckt hat zum Beispiel, wo ich gedacht habe, boah, du hast lieber von der Karten, aber du hast da echt nichts Gutes damit. Ich denke mal, dass das sehr viel Potenzial noch hat, also in Österreich sind wir schon sehr gut aufgestellt und ich muss auch ehrlich dazu sagen, auf die Messen sehe ich oft, wo es Leute sagen, hey, ich mache selber, sage ich, ich feiere das, wenn es wer selber macht oder auch wenn es noch Betriebe gibt, die das am Tisch machen und einen Gast machen, weil umso mehr, dass die es machen, umso mehr Akzeptanz hat das Produkt generell. Weil wenn du jetzt der Marktbereiter bist, hängen sie dann alle anderen irgendwie mal drauf. Aber ich bin der Meinung, wenn du das gut machst, du brauchst nicht verstecken, und wenn es andere machen, hat es Akzeptanz am Markt. Das bestätigt mich wieder. Und wenn ich jetzt in Deutschland sehe, da gibt es auch mittlerweile vermehrt, aber es steckt auch noch in die Kinderschuhe. Und ich traue mir wirklich sagen, also kann man es auf die Schulter klopfen, wir sind sicher der Leitbetrieb gewesen, was Beef Tartare salonfähig gemacht hat in Österreich, wo eben die Barriere relativ niedrig geworden ist, dass man jetzt nichts mehr selber hocken muss und keine Angst haben muss vor dem Lebensmittelkontrolle.
Wo, Entschuldigung, dass ich das frage, aber da du ja mein Exklusivlieferant bist und jetzt weiß ich nicht, wo kriegt man deine Sachen? Ich weiß es wirklich nicht. Verzeihung, also, ungefähr oder wo, wenn ich jetzt sage, hey geil, ich will in Stürmer jetzt kosten. Ich will das jetzt wissen.
Du wirst mich kosten.
Nein, okay, 0, 0, 800. Noch was anderes. Ich bin jetzt ein Gastronom und wir wissen, wie schmeckt der Zeug. Wie
du. Ja, also wir verkaufen es, unsere Vertriebsstrategie ist so, dass wir über den Großhandel unsere da an die Gastronomie und Hotellerie verkaufen.
Okay.
Privat gibt's ganz kleine Betriebe, wie der Schleier, zum Beispiel bei uns in Großmünster bitte zwar, beim Schleier kannst du kaufen oder viel gängen halt, weil sie Metrokarten haben, in Metro und kaufen sie es dort.
Okay.
Also ich möchte es schon noch in Gastronom. Genau, ich möchte es schon noch in Gastronom so ein bisschen so exklusiv lassen, dass sie die Gastronomie nicht mehr abhebt vom normalen Markt. Es gibt ja, die laufenden Jahre hat es immer wieder einzeln im LEH Sachen gegeben, die Beef Tartare angeboten haben, hat sich nirgends gehalten, bis glaube ich auf einen großen LEH-Betrieb gibt es noch. Aber die Verkaufszahlen sind halt jetzt nicht überragend, ja, weil es einfach das Produkt für meiner Meinung nach nicht fertig ist, nicht durchdacht ist. Und ich komme aus der Gastronomie, ich brenne und lebe für die Gastronomie, ich habe einen Herzschlag dafür und jetzt wollen wir die Gastronomie stärken und auch uns laufend weiterentwickeln.
Hast du nicht einmal gesagt, einer der Gastronomie-Fachhändler oder Fachgroßhändler ist der Grösswang? Habe ich das noch richtig im Kopf?
Genau.
Ich glaube, der ist, wie betreut der seine Kunden? Ist das, hat der Vertreter oder ich weiß gar nicht, wie das funktioniert?
Naja, was der ganz klassische, der Außendienst geht zu den Gastronomen, zu den Hoteliers, präsentiert die Produkte und bringt ihnen natürlich immer Problemlöser näher. Genau, ja, Außendienst präsentiert es oder wir auf Messen oder wir fahren zu Kunden und sagen dann, was sie es kriegen können.
Also das heißt, so, du fährst schon ein bisschen umeinander und machst die Leute schon
wieder. Genau, also ich habe ein Vertriebsteam in Österreich, also mit einem Handelsvertreter zusammen. Liebe Grüße an die Firma Onesto, Gerhard und Josef, was wir seit 2013 auch unterstützen.
Jawohl.
Und die machen den Auftritt für uns und wir fahren auch gemeinsam auf Messen, Hausmessen, Tirol sind wir öfters mit einem Superpartner. Und ja, die unterstützen wir einfach auch sehr gern. Und jetzt der nächste Step ist Deutschland, habe meine Fühler ausgestreckt nach Frankreich. Holland, Norditalien verkaufen ein bisschen was. Also es wächst und gedeiht.
Also das heißt, in Österreich kann man sagen, wenn man in der Gastro ist, dann findet man die
auch. Gibt es noch jemanden? Fast jeder Gastronomiehändler. Also es gibt, glaube ich, ganz kleine Betriebe, die uns nicht führen, aber sonst haben wir in Österreich wirklich super aufgestellt.
Das
sind
wir stolz. Gibt es noch, wenn du es in Österreich gern hältst? Als Partner?
Mittlerweile hat der letzte große Lebensmittelzulieferer für die Gastronomie hat auch unser Produkt gelistet und nein, wir sind nicht sehr gut vertreten.
Ja, cool. Okay, also das heißt, Österreich ist mehr wahrscheinlich auf dem Thema, wie kann der Gastronomie-Großhändler die Gastronomen berühren, wie kann er es auf der richtigen Argumentation finden für so ein Produkt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das nicht Unentscheidende, oder?
Ja, genau. Also wir haben ja vorletztes Jahr, haben wir eine Aktion gestartet, mehr oder weniger. Dass, also sagen wir so, ein Kunde von uns hat einen Folder gemacht, nur mit Convenience-Produkten. Wo ich gesagt habe, hey, pass auf, Personalproblem ist da, allgegenwärtig, wie kann man den Gastronomen helfen? Und dann hat sich der Betrieb wirklich einzelne Produkte ausgesucht, was wirklich das Zeitmanagement extrem pushen. Und hat das dann an die Gastronomen gegeben. Und das habe ich richtig cool gefunden, weil der Folder ist dann wirklich gut gerannt. Und der Gastronom hat das dann selber, wieder die Gastronomie unterstützen, denen im helfen, Zeit zu sparen und denen schon fertige Produkte, was die geglaubt haben, dass das dem Betrieb weiterhilft, gleich in die Hand geben und der hat es dann aussuchen können. Und das habe ich super gefunden, hat auch super funktioniert. Also cool. wieder mal die Gastronomie unterstützen, das Probleme lösen. Weil der Gastronom, wenn er eh schon keine Leute hat, der ist ja so in sein Tagesgeschäft festgefahren und hat eh mit so vielen Sachen zu kämpfen. Und da möchten wir einfach gemeinsam im Handel den ganzen Fachbereich, die Gastrowelle unterstützen.
Okay. Und in Deutschland?
Deutschland ist genau der gleiche Vertriebsweg. Also bauen wir genauso bei Vertriebswege auf mit einem Großhändler das zum Verkaufen.
Deutschland ist ja viel praktisch weit. Auch so klar. Ist ja praktisch von München bis Hamburg ist ja praktisch auch, sind auch keine Leute.
Nein, uns gehört weg.
Ja, es ist und vor allem der Münchner ist ja der gleiche wie der Hamburger und der Berliner. Also praktisch.
Ich glaube, der Münchner und den Berliner kannst, ein Münchner und den Hamburger kannst vielleicht nur eher vergleichen, aber mit Berlin kannst du nichts vergleichen. Also, wie der letzte Mal dort war, da bin ich selber der kleine Landbauer, der kleine Bauernbub, hat mir die Eigerl aufgerissen. Die fahren ein ganz anderes Programm. Also, keiner weiß, warum, wer die Grünen wird. Wirklich keiner weiß es. Also, die müssen alle die Berliner werden. So hundertprozentig. Das ist das grüne Epizentrum.
Das grüne Epizentrum.
Na, werden wir schon wieder politisch.
Du, ein bisschen politisch darf mehr werden. Außerdem
sind unsere Meinungen.
Jeder darf seine Meinung haben. Außerdem da sozusagen, ich gestern so ein lustiges Bild gesehen habe, so ein Meme. Einmal die Lena am Sugar Daddy Kogler draufgelernt. Vielleicht ein Bildmontage, who knows.
Ja, natürlich
ist auch so die Banana Republic. Ja, aber jetzt nochmal auf Deutschland. Gibt's in Deutschland Regionen, die lieber Frischfleisch essen oder gibt's Regionen, die sagen, nein, das hätte man lieber gern aus der, weiß ich nicht, dann nehmen wir lieber.
Nein, also ich könnte jetzt nicht sagen, weil ich war ja schon von Norden, Westen, Osten, Süden in Deutschland die letzten Jahre immer auf Messen unterwegs und es ist genau überall die gleichen Argumentationen wie am Anfang in Österreich. Also wir sind 2014 das erste Mal auf der Gas gestanden und da haben die Leute auch gesagt, Alter, seid ihr komplett verrückt, bist du da tief gefahren, das gehört frisch gehackt. Ja. seit wann, wie viel der Tag verkauft hier? Ja, wir haben sie auf der Karte. Ja, warum? Ja, weil sie keine Zeit haben. Ja, da sind wir wieder, dann hat es wieder Marshall gehabt. Und das war dann, ich sag jetzt einmal, also ein bisschen missionarische Arbeit. Wir waren auch sicher mit unserem Produkt, mit dem tiefkühlportionierten Tatar, waren wir sicher vor unserer Zeit. Also 100%.
Ja. Ja.
Es hat erst jahrelang gedauert, bis auf Momentum aufgebaut worden ist. Und ab 2019, ab 2020, tut gut, dann ist wieder die lustige Pandemie hergekommen. Und das hat dann natürlich einen Einbruch gegeben, aber mit 2020, sage ich jetzt mal, nach dann 7, 8 Jahren am Markt zu bearbeiten, hat es dann wirklich mehr Akzeptanz gehabt und dann hat erst das richtig gut zum Funktionieren angefangen. Und ich glaube, in Deutschland ist das auch so, ob ich jetzt in Osten bin oder im Westen oder im Norden, Süden, jeder kennt da von den Gastronomen, die meisten Mengs, aber die Umsetzung und die Hemmschwelle, das Produkt auf Karten zu geben, bei vielen sagen zum Beispiel, nein, das Produkt funktioniert bei uns nicht, wir sind am Land, wir haben einfache Karten. Wir in der Umgebung haben Wirtshäuser, sogar Freibäder, also auch Freibad, das verkauft. Und es sind, es wird überall wie Biff der Tag essen. Nur muss es anbieten, dass wir schauen, wie geht das, wie positionierst du das an den Ganzen. Ja, und darum sehe ich jetzt gar nicht so Regionen im Vorteil oder im Nachteil. Natürlich sind Tourismusregionen immer punktuell stärker, weil es einfach der Tourismus viel mehr Gastronomie hat. Aber so im Großen und Ganzen sehe ich jetzt keinen Unterschied. Und natürlich gibt es in Deutschland die Mettbrötchen, mit denen sie uns vergleichen.
Alter, Mettbrötchen. Das ist wie wenn du den Hering mit einem Lachs vergleichst.
Ja gut, das ist eines Rind, anderes Schwein, oder?
Das ist der Vergleichsstück mit Bieren. Ja, Alter, Mettbrötchen. Also ich habe wirklich schon viel gedacht, aber ein Mett habe ich noch nicht gedacht.
Ja,
wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, ein gutes Mettbrötchen ist auch hier und da nicht schlecht.
Frischen also Zwiebel so, drauf.
Damit die anderen auch was davon haben.
Genau.
Du, aber jetzt fassen wir mal zusammen. Jetzt habe ich nur für die, jetzt werden wir heute mal einen kleinen Breakout machen, was wir in Zukunft übrigens machen werden. Wir haben einen kleinen, flotten Dreier und den werde ich jetzt spontan mit dir machen.
Der flotte Dreier.
Mein flotter Dreier für die heute ist deine persönlichen drei Lieblingsfleischsorten. Und ich weiß, du hast schon viel probiert, du hast schon 1000 Sachen probiert, aber deine persönlichen, nicht was du produzierst, sondern was dir persönlich als Tatar beziehungsweise als ganz frisch gemacht, roh am besten schmeckt. Dein flotter Dreier.
Boah, jetzt hast du mich schnell gefragt. Das ist echt, es ist wirklich, meinst du jetzt die besten Tatars oder Fleischteile oder mit was man Tatar machen
Tatar,
kann?
Tatar, okay. Tatar.
Rein vom Tatar her. War's, das Beste ist jetzt echt wirklich
eine gute Frage. Drittbeste einmal, was ist Drittbeste?
Drittbeste war ein Reh da. Das Drittbeste Reh.
Nummer zwei?
Pferd.
Okay.
Und dann Rind, klassisch Rind.
Okay.
Und das war schon so, das Wagyu, wenig gewürzt eigentlich. Da habe ich auch die gleiche Soßenmischung genommen wie bei mir, aber weniger einfach. Und du hast das Fleisch gemacht, aber es war schon sehr, sehr gut. Und nein, das Beste der Tafel hat jetzt nicht, wo ich es gegessen habe, das könnte man vielleicht bei einer anderen Folge machen.
Ja.
Und obwohl ich auch sagen muss, Fleischteile, wenn wir von Rind reden, man kann ja ein bisschen Werbung machen für gute Bekannte oder Freunde.
Na sicher.
Da gibt es zum Beispiel das XO-Beef, was der Robert Weishuber macht, der Spätzl von mir. Und da habe ich mir auch ein Fleisch bestellt, die kaufen sich so alte Kühe. Das lassen sie von einem Fleischhacker da in St. Conrad machen. Der tut dann das noch dry aging, also die kaufen so alte Milchkühe ab 12 Jahren und das ist so richtig kräftiges Fleisch, also die drum
also XO extra Milchkühe, die dann nur gedryaged werden.
So ausrangierte Kühe, musst mehr oder weniger also sagen, die ausrangierten. Das gibt es in Galizien, in Spanien machen sie das, also eine ganz alte Tradition, die verwenden nur die alten Kühe und geben ihnen dann den letzten Schliff und das schmeckt einfach extrem. Also es ist wirklich ein ganz kräftiges Fleisch, super dunkle Farbe und das Fett, wenn es das braucht, das ist schon eher so ins Ockerfarben rein, also wirklich extrem geschmackig und das ist halt sie fast auf der Waage mit dem Wagyu Beef, das ist auch super, super gutes Fleisch und kann ich nur so weitergeben, das Lob. Und ja, schaut euch das einmal an. XO Beef geht zum einen, es sind drei coole Jungs, was das machen. Und das zum Beispiel das XO Burger in Wien gehört dann auch. Und du kannst genau das gleiche Fleisch essen. Und das ist jetzt von unserem Wiener Spätzle von Daniel, ist das, glaube ich, der Lieblingsburgerlokal. Und Robert, liebe Grüße an dich daraus.
Ja, und Shoutout an den Daniel Schlosser, unser Cooking Master, der uns in wenigen Tagen wieder bei unserer Transeco-Jahresfeier wieder die feinste das feinste Fleischerl sozusagen von der Duroc-Sau wieder braten wird.
Der kommt ja aus der gleichen dunklen, versifften Ecken, außer wie wir uns kennengelernt haben, gell?
Oh ja.
Ich glaube, der wäre an der Nova kennengelernt.
Oh ja, der war beim ersten Veteranentreffen schon dabei und hat uns immer extrem geholfen. Also Shoutout an den Daniel und an die Lisi, die Schlosserbande und ihre Kids. Und ich freue mich schon, weil wir haben ja, auch wenn die Folge wahrscheinlich ausgestrahlt wird, wenn unser Feier schon wieder vorbei ist, aber macht nichts. Nächstes Jahr gibt es auch wieder eine Feier.
Genau.
Und ich habe gesagt, ich freue mich schon ein bisschen auf unsere Weltmeisterfeier, weil ich extra Leiberl machen lassen. Also ich hoffe, dass alle da sind.
Sehr geil.
Und dass wir frisch und frei sind. Und ich freue mich schon auf ein geiles Tartarl mit dir, lieber Herr Stürmer.
Du, zum Abschluss, was sind denn deine drei Fleischteile? Was dir am meisten
meine drei Fleischteile? Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss da ehrlich sagen, ich habe unlängst, aber ich habe es nicht zum Tartar verarbeitet, weil ich mich nicht traut habe. Es war ein Stückel Gams, also ganz mager. Und das habe ich sehr kurz auf den Griller geschmissen, habe ich gemeinsam mit der Eva und mit dem Burm gegessen und alle haben gesagt, das war Bombe. Also es war noch gescheit roh, also es war noch gescheit rare. Es war jetzt kein richtiges Beef Tartar, aber sagen wir mal, es war dem Beef Tartar schon sehr nahe. Mhm. Weil es auch so süßlich war.
Ja, das hat halt beim Wild gehört, das hat seinen eigenen Charakter. Darum bin ich auf
Enten
schon viel gespannt. Ja.
Aber nicht negativ Wild, sondern also du hast das Wild eigentlich gar nicht gerochen, sondern du hast wirklich nur dieses Süßliche gehabt. Und das Zweite war, oder das Zweitbeste aus meiner Sicht, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, drei Vegans und dann das Normale.
Die Fleischteile, drei Fleischteile. Vegans, okay, dann doch immer.
Jetzt habe ich den erwischt.
Das müssen wir jetzt mal. Hey, jetzt, wenn ich gerade drauf denke, wenn du so viel breiter bist, aber ich war ja vor ein paar Jahren einmal in Osaka, in Japan, und da ist ja 20 Kilometer Kobe weg.
Arigato.
Alter. Da habe ich ein paar Sachen gegessen, da geht mir jetzt nicht noch im Hosel. Da habe ich gesagt, da bin ich in so einen Fleischladen reingegangen und das ist wirklich, da kannst du es aussuchen, von der Marmorierung her, von einer 0 bis 12er Marmorierung, glaube ich, da hast alles da und da habe ich alles durchgegessen. Und da habe ich eins gegessen, das ist ein, ich glaube, das hat umgerechnet, ich glaube, 15 oder 16 Euro kostet, ein Sashimi, also nicht ein Stickerl. Und da hat er gesagt, das ist das Beste vom Besten, was du haben kannst. Der Reismeister ist da hinten gestanden, der hat nur Reis gemacht. Und der hat dann so Sashimis gemacht mit rohen Wagyu halt. Hey, und ich sag das, das ist wie wenn es dann, ich meine, ich hab's ja einen Lippenstift drauf, Das ist wie wenn es dann Labello drauf ist, also Lippenstift. Du hast eine halbe Stunde nachher den Fettgeschmack auf die Lippen. Das war so unvorstellbar geil. Also das war, muss ich jetzt sagen, wenn ich drauf denke, eigentlich das Fleisch-Highlight, was ich bis jetzt erlebt habe. Ja.
Geil.
Ja, war geil.
Ich würde auch sagen, das ist ein super Abschluss, weil es warten nämlich zwei Gruppen auf mich. Ich muss jetzt ich habe leider die harte Verpflichtung, dass ich jetzt mit zwei Gruppen verkosten muss.
Du Armer.
Ja. Hey, it's a hard job, but somebody's got to fucking do it.
Yes.
Also, ich würde sagen, vielen Dank, Herr Stürmer. Ich freue mich schon auf die nächste Mundtusche mit dir.
Hey, Hauser, ist mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken.
Hey,
in diesem Sinne bleibt's geil.
Und wir wünschen euch auf jeden Fall schöne Wochen. Und wir hören uns nächste Woche bei Frischfleisch und
Natursekt. See ya.
Viert euch. Servus.